Baba said, I don't want you wearing that headscarf. I don't think you understand. But Baba, I find it so pretty, and Aunt Fatima wears it every day. And if she was alive today, I think that she would say, take it off, throw it in the flames, and watch it burn like everything they took away.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Musikerin Mina Richman. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Hallöchen.
Schön, dass du dabei bist. Es geht in der Sendung immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Rote Linien sind für mich.
Wichtig.
Strand oder Hängematte?
Strand.
Warum hat dein Vater dich aus Versehen zur Feministin erzogen?
Weil er mich nicht anders behandelt hätte, als er einen Jungen behandelt hätte.
Diese Frage würde ich mir gerne in einem Interview mal stellen.
Ich weiß nicht, ich stelle mir sowieso schon so viele Fragen.
Kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Milch ist für mich.
Jeden Morgen in meinem Cappuccino.
Diesen Song habe ich zuletzt gehört.
Ich glaube, eben auf der Autofahrt lief, ja, wir haben das Radio angemacht, es lief eins live, es lief dieses Strangers von, ich weiß nicht, wie sie heißt. I cannot you come, you'll need to kiss me, we'll talk for hours and drive on the backseat. Aha. Ja, TikTok-Phänomen.
Dieses Konzert werde ich als nächstes besuchen, also nach meiner Tour. Ist das schon was geplant?
Ich warte gerade darauf, dass Jonas Policewoman endlich sagt, wann sie ihr Album raushaut und wann sie wieder auf Tour geht, weil sie im Studio war und gesagt hat, das soll Sommer werden und jetzt ist schon Frühling. Und ja, sobald das passiert, dann bin ich da.
Das Beste an Bad Salzuflen ist?
Das Vitasol.
Das Schlimmste an Bad Salzuflen ist?
Alles andere. Nein, die schlechte Öffi-Anbindung und das fehlende Kulturprogramm.
Und das Beste an Berlin ist für dich?
Martin Gropiusbau und meine Tante Gabi.
Und das Schlimmste in Berlin ist?
Die Mieten, der Winter, die Lautstärke, die Reizüberflutung und die Entfernung mit den Öffis. Die sind zwar da, aber man braucht trotzdem genauso lange wie von Bad Salzuflen nach Bielefeld.
Kultur ist für mich?
Überlebenswichtig und ganz, ganz, ganz wichtig für unsere Gesellschaft und unser demokratisches Fortbestehen.
Mina, schön, dass du da bist. Es geht los.
Das macht Spaß.
Ja, das war, sollen wir so einfach so weitermachen. Aber dann sind wir jetzt gleich schon fertig, wenn ich die ganze Frage... Ja, schön, dass dir Spaß macht. Freue ich mich.
Danke.
Schön, dass du da bist. Vielleicht kennen dich nicht alle, die diesen Podcast hören. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Mina. Ich nenne mich Mina Richman nach dem Scherzitat Mom, I am a Richman. Ich mache so Indie-Pop-Soul-Folk Musikkrams mit viel Genre mit drin im ersten Album, das jetzt am 15. März erschienen ist. Und ich streiche gerne Hunde und Katzen, die mir begegnen und andere Tiere, die sich streicheln lassen. Und ja, versuche Musik zu machen, die Menschen berührt.
Unter anderem streichelst du auch manchmal Gitarren. Wie ist deine musikalische Sozialisation, beziehungsweise wann hast du gemerkt, Musik ist was, was mir wirklich doch mehr bedeutet, als dass es ein Hobby für mich ist? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Kindheit erzählen. Du bist in Berlin geboren, bist dann nach Bad Salzuflen gezogen, in die ostwestfälische Land, beziehungsweise Bad Salzuflen ist ja nicht Land, aber viel Land drumherum.
Kleinstadt.
Ja, genau.
Und, trotzdem viel Felder.
Genau. Welche Musik hat Bedeutung hat Musik in deiner Kindheit gespielt und wie hat sich das bei dir so entwickelt?
Musik war irgendwie immer da und ich war irgendwie immer da, wo Musik war. Also ich bin mit viel Musik groß geworden. Ich habe schon immer ganz viel gesungen. Ob das irgendwie mit meiner Oma war, mit der ich dann so Wander- und Kinderlieder gesungen habe, so wirklich so urdeutsch, ein Vogel wollte Hochzeit feiern. Also wirklich so hardcore deutsch Vogelarten und Bestimmbücher im Regal und ankreuzen, welche Drossel und Amsel man schon gesehen hat. Aber auch viel mit Musik, die irgendwie immer um mich herum war. Meine Eltern haben viel Musik gehört, aber ich glaube viel im Radio auch. Aber zu Hause lief nicht so viel Musik, aber sie hatten viel Musik. Ich habe irgendwann einen eigenen CD-Player gehabt und habe mich dann so durch die CD-Sammlung meiner Eltern durchgehört und bin mit meinen Eltern auch viel Auto gefahren und habe dann auch Radio gehört. Aber bei mir fing es so ein bisschen selber an mit so der klassischen musikalischen Früherziehung in einer Musikschule. Dann irgendwann der Blockflötenunterricht, ganz klassisch. Dann habe ich den so schnell es ging abgebrochen, weil Blockflöte, it ain't grooving.
Nein.
Dann habe ich lange getanzt, erst Ballett, lange Bauchtanz, irgendwie 12 Jahre Bauchtanz gemacht, wo natürlich Musik immer auch eine Rolle spielte. Hatte irgendwann Klavierunterricht, klassischen, der so nicht so wirklich das war, was ich in Musik gesucht habe, weil ich immer singen wollte. Und mir immer so dachte, ich will die Melodie nicht mit der rechten Hand spielen, ich will die singen, zeig mir, wie ich mich begleite. Und Noten immer so ein bisschen so, kann ich lesen, aber nicht das Interessante. Und dann habe ich irgendwann in der Küche gesessen mit meiner Mama und habe irgendwie einen Song von Adele vom 2. Album, Rumor Has It, habe ich gesungen. Und sie war so, du kannst ganz gut singen. Wo kommt das denn her? Sollen wir dir mal Gesangunterricht geben? Und ich so, ja, bitte, es ist alles, was ich mein Leben lang schon will und mich nie getraut habe auszusprechen. Also wirklich so, ich hatte immer ganz doll Eifersucht auf die Mädels in meiner Stufe, die Gesangunterricht hatten. Das waren für mich so die krassesten Leute, weil ich dachte, man muss so übelst talentiert sein, um Gesangunterricht zu nehmen. Ich habe nicht gecheckt, dass der gleiche Prozess wie beim Blockflötenunterricht ist. Du rufst an und meldest dich an, fertig. Das ist wirklich not a big deal. Und da war ich gerade so 16, war aus den USA wiedergekommen, nach der 10. Klasse dort. Und dann hatte ich Gesangunterricht und habe halt super viel gesungen und habe irgendwann Gitarre lernen wollen und das so ein bisschen probiert. Und dann kamen so die ersten Auftritte bei so Musikschulabenden. Und dann kam irgendwann der erste bezahlte Auftritt mit so einer Rock-Coverband, auf den meine Gesanglehrerin keinen Bock hatte und meinte, hier, mach du mal, kriegst du schon hin. So Led Zeppelin, Janis Joplin mit so Kerlen, die so dreimal so alt waren wie ich. Aber alle sehr lieb, alle wirklich sehr, sehr lieb, total cool. Und dann kam halt Corona und dann habe ich halt meine Bachelorarbeit geschrieben und zig Hausarbeiten, die anstanden. Und habe halt immer, wenn ich nicht am Rechner saß, Gitarre gespielt, Ukulele gespielt, Songs geschrieben, geübt, gecovert, gesungen und war mega happy damit irgendwie und hab irgendwann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich ja Konzerte spielen könnte und dann bin ich in Kontakt bekommen mit meinem Label und hab irgendwie mich in Booking reingearbeitet und hab so auf der einen Seite das voll ernst genommen, auf der anderen Seite mir nie das Ziel gesetzt, davon leben zu wollen. Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt gerade, also ich messe daran nicht die Musik, die ich mache. Auch wenn man merkt, okay, man steckt echt viel Arbeit rein. Es ist schon sehr schön, wenn Geld dabei rumkommt. Und das tut es ja auch. Aber ja, das war so ein bisschen vom Blockflötenunterricht über ja, diverse Suchen und Finden Phasen, die dann über die Rock-Coverband zum Jetzt geführt hat, über viele Umwege.
War denn Gesangsunterricht das Gefühl vorher viel größer bei dir, dass du sagst, boah, Gesangsunterricht, ja, yeah, richtig Lust, dass diese Begeisterung sich gehalten hat, oder war das der Gesangsunterricht selber, der, wie war dann die Realität
alles
im Gesangsunterricht? Ah, okay, hat dich dann weitergetragen, das war dann...
Menschen, die singen konnten, waren für mich quasi Gott.
Mhm.
Also ich habe immer sowas gesagt wie, boah, Alter, wenn ich singen könnte wie Christina Aguilera, ich würde ja nie aufhören. So, I would not shut up. Und naja, ich kann nicht so singen wie Christina Aguilera, aber ich kann es ganz gut und I do shut up a lot. So. Insofern hat sich das nicht ganz bewahrheitet, aber ich fand Leute, die singen konnten, immer oh, wow. Also vor allem Frauen, so ich habe immer sehr viel Musik von Frauen gehört. Früh irgendwie Nena, dann sehr schnell sehr viel Pink, Adele, Nina Simone, also wirklich so Amy Winehouse dann irgendwann entdeckt, voll die Offenbarung erlebt. Und es zieht sich bis heute durch. Ich höre sehr, sehr viel Musik von Frauen, ja. Mhm.
Warst du jemand, der, du hast gerade erzählt, du sitzt mit deiner Mutter in der Küche, ihr hört was und dann sagt deine Mama, boah, du kannst ja ganz schön doll singen. Warst du jemand, der sich selber das auch gut sagen konnte, ich kann gut singen, oder brauchtest du da schon immer Leute um dich rum, die dich bestärkt haben in dem, oder hast du sowieso vorm Spiegel gehangen und fand sich gut schon alleine?
Das ist spannend. Also ich glaube, ich fand mich schon immer ganz gut, also so auch als Person. Ich habe aber trotzdem total mit mir gestruggelt und brauchte Bestätigung von außen oder habe von außen in der Schule teilweise nicht so nette Sachen erlebt, die dann schon auch mal Selbstzweifel haben aufkommen lassen. Also ich glaube, umso besser ich wurde, umso einfacher wurde es natürlich, zufrieden zu sein und sich gut zu finden. Und die Gesangsfertigkeit ist jetzt etwas, was ich so ein bisschen voraussetze. Ich glaube, früher fand ich es immer toll, wenn so Leute mich zum ersten Mal haben singen hören und da meinten, boah, du kannst ja voll gut singen. Und ich mir so, das ist ein bisschen wie so ein Geheimnis, weißt du, was man so, so ein bisschen so eine Wundertüte, und irgendwann lässt man die so hoch und weiß so, die Leute reagieren irgendwie überrascht. Mittlerweile ist es so ein bisschen die Bedingung dafür. Also ich bekomme natürlich immer noch bei Konzerten total liebe Kommentare zu meiner Stimme, und es ist auch, wenn ich irgendwie jetzt Album-Reviews lese, dass Leute natürlich auch meine Stimme kommentieren und meine Gesangsfertigkeit, ich mich total freue. Aber mittlerweile ist es so, wenn Leute mein Songwriting positiv kommentieren oder meine Texte, dann ist es noch viel, viel krasser. Weil, also singen kann man lernen, Songwriting kann man auch lernen, aber ich finde es viel, viel schwieriger.
Bevor wir gleich nochmal zur Stimme kommen, gibt es ein Instrument, was ist dein Lieblingsinstrument, was du spielst, und gibt es ein Instrument, das du gerne spielen könntest?
Ich glaube, am liebsten spiele ich Ukulele, weil ich es auch am wenigsten
auch viel auf der
kann.
Bühne, ne?
Viel auf der Bühne, ja. Ist halt handlich, ist irgendwie süß und wird oft klischee-mäßig abgetan als das Somewhere Over the Rainbow Hawaii Ding. Und ich habe bei meiner Ukulele eine tiefe E-Seite, sodass die nicht so quietschig ist, und habe auch generell eine Konzert- und nicht nur Sopran-Ukulele, die generell ein bisschen tiefer ist. Und ich finde halt mit der Ukulele, die ja oft so eine Leichtigkeit und sowas Süßes hat, sehr tragische, traurige Songs zu performen oder sehr tiefgehende. Ich mag diesen Kontrast. Das ist irgendwie, das reizt mich. Ein Instrument, was ich so gerne spielen könnte, wäre Kontrabass. Boah. Also Cello ist auch heftig. Kontrabass ist ein bisschen große Schwester. Ich glaube, das tut sich vielleicht nicht gar nicht so viel. Ich glaube, wenn man gut Kontrabass spielen kann, kann man vermutlich auch okay Cello spielen. Das ist dann Gewöhnungssache. Ich finde, Kontrabass ist so das schönste Instrument auf der Welt. Ich liebe dieses massive, dieses wahrhaftige von diesem riesigen Instrument, was ja größer ist meist als die Leute, die es spielen. Man umarmt es so, das ist so, das hat so was total Körperliches. Musik hat sowieso was Körperliches, als Sängerin sowieso. Du spürst es ja eben ganzen Körper. Und ich glaube, wenn das Instrument, was du spielst, so in deinem, also dieser Bass resoniert so und dieses Vibrieren und du fühlst das, ich glaube, das ist so nah, kommt man sonst nur mit Gesang daran, das Instrument im Körper so doll zu spüren vielleicht. Weiß ich nicht, ich habe nicht so viele ausprobiert. Ich will auch jetzt niemanden, der irgendwie Querflöte spielt oder so, unterstellen, dass das nicht auch im ganzen Körper ist.
Bei dir auf der Bühne gibt es keinen Kontrabass, ne? Aber
leider ist, nein.
Ist das so, ich könnte mir das tatsächlich gut bei deiner Musik vorstellen. Gibt es da Pläne, sowas? Oder?
Also das Ding ist halt, ein Kontrabass ist halt echt viel, viel größer als ein Bass und muss auch erstmal transportiert werden. Ich habe, was passiert hier? Oh, ich werde angerufen. I'm so sorry. Wo ist mein Handy? Ah, nee, ich kann hier ablehnen. Entschuldigung, ich habe es nicht auf Flugmodus gestellt. Ist mir schon mal passiert. Dämlicher Fehler. Also ein Kontrabass ist halt so viel größer als ein Bass. Und wir haben gerade den Mina Rich Van angeschafft. Also ich irgendwie. Und es ist ein zwar viel größeres Auto als der kleine Beetle, den ich privat habe. Aber es ist kein Riesenauto. Es ist so ein Tourneo. Tourneo, weil man damit auf Tour gehen kann. Und da würde ein Kontrabass, glaube ich, echt nicht unbedingt reinpassen mit dem Rest des Equipments. Aber ich würde sehr, sehr gerne mal einen Abend mit so einer Big Band oder so bestreiten. Da hätte ich richtig Lust drauf. Also für eine Tour ist ein Kontrabass nicht so praktisch mit den Möglichkeiten, die wir gerade haben. Wir haben tatsächlich im Forum in Bielefeld, da spielen wir Ende April, Homecoming hier, größtes Konzert der Tour. Mhm. Abschlusskonzert haben wir tatsächlich für zwei Songs Streicher dabei. Wir haben zwei Cellistinnen und eine Geige. Das kommt sehr nah dran. Es ist wunderschön, wir haben am Wochenende geprobt und mir kamen echt teilweise die Tränen. Das war echt immens. Und da dachte ich mir so, boah, irgendwann mal mit einem Orchester, mit einer Big Band performen, das für so einen besonderen Abend mal irgendwie. Das wäre echt ein Traum, ja. Also wenn ihr ein Orchester habt, ruft mich an.
Wir werden gleich über viele verschiedene Themen sprechen, unter anderem über ein Album, das am 15.03. erschienen ist. Grown Up heißt es. Wir werden über Familie sprechen, wir werden über Entwurzelung sprechen, über Streit. Und vorher aber noch eine Frage, nochmal zur Stimme. Wenn du auf ein Konzert gehst, beobachtest du dich selber, dass du besonders auf Stimmen achtest oder auch Sänger oder Sängerin analysierst? Oder eine zweite oder damit verbundene Frage, was muss für dich ein gutes Konzert haben, damit es sich mitreißt?
Ich glaube, ich achte natürlich auf die Stimme, vor allem, weil ich auch sehr viel über Text funktioniere und Text und Stimme ja in den allermeisten Fällen sehr verbunden ist. Und ich so jemand bin, die den Songtext gar nicht ausblenden kann, es sei denn, ich spreche die Sprache nicht, aber Deutsch oder Englisch ist echt so, dass ich weiß, also ich kann nicht ausschalten, das zu verstehen. Und insofern ist es natürlich, ja, das wie dieser Text gesungen ist, mit welcher Stimme, mit welcher Klangfarbe. Ja, also Stimme begeistert mich total. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so, wie wenn ein Gitarrist zum Konzert geht und halt besonders auf die Gitarre achtet. Das ist ein bisschen das, dass jeder achtet so extra auf sein Instrument, glaube ich. Das kann man gar nicht unbedingt ausschalten.
Ja, voll. Aber sag ich mal, dass du viele würden auch sagen, ja, ist halt auf Englisch, das muss halt einen guten Vibe haben oder die Stimme ist irgendwie schon wichtig, aber die hören jetzt nicht so gut zu bei englischen Texten. Also es ist ja schon was Besonderes, dass du das gar nicht ausschalten kannst, würde ich jetzt behaupten.
Ja, ich habe ein Jahr in den USA gelebt und ich habe Englisch studiert und ich unterrichte Englisch und ich glaube, es ist halt für mich sehr nah am Muttersprachlichen dran, würde ich mal behaupten, von dem, was ich verstehe. Insofern ist es halt so ein bisschen wie, wenn du halt deutsche Texte hörst und du kannst es nicht so richtig ausschalten. Ja, ja. Manchmal Fluch, manchmal Segen. Das kenne ich, ja. bei manchen deutschen Liedern denke ich mir so, wenn ich den Text jetzt nicht verstehen würde und merke, nett, wie fucking banal der ist, dann wäre es nett. Es gibt aber auch großartige deutschsprachige Lyriker, Tristan Brusch, Maxim, beide schon Menschen, mit denen ich die Ehre hatte, auf Tour zu gehen und immer wieder dachte, wow, also, wo holst du diese Worte her und wie packst du die so zusammen? Für ein gutes Konzert, ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, das Allerwichtigste ist mir, dass ich das Gefühl habe, da steht jemand auf der Bühne und die Person ist authentisch. Die Person hat sich nicht jede Ansage Wort für Wort vorher zurechtgelegt und auswendig gelernt und irgendwie klingen die Songs wie von der Platte. Ich mag an Konzerten, dass es spontan ist, dass da ungeplante Dinge passieren können, dass man sich mitreißen lassen kann, auch die Personen auf der Bühne sich manchmal mitreißen lassen können und Momente entstehen, die du nicht auf Platte kaufen kannst und nicht in einem Interview lesen kannst, wenn dann das Mikrofon beim ersten Song nicht funktioniert und der Techniker auf die Bühne rennt und Drone irgendwie sagt, kann jemand einen Witz erzählen? Und irgendwie so Dinge passieren, die unerwartet sind. Und ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, die Person auf der Bühne erzählt mir gerade einfach die Wahrheit und ich kann die kennenlernen und ich erfahre gerade etwas über das, was ich schon gehört habe an Musik hinaus, dann begeistert mich das besonders. Ich finde es aber auch toll, wenn die Songs live gut klingen. Also die Musik sollte schon gut sein, aber ich war auch schon bei Konzerten, wo es live einfach genauso gut klang wie auf Platte, dann die Lichtshow irgendwie gut war und die Person am Mikro irgendwie gesagt hat, Hello Cologne, thank you Cologne. Und ich mir dann denke, okay, dann kann ich mir das auch echt auf einer schönen Hi-Fi-Anlage anhören oder mir eine Live-Aufnahme, die schön gemixt ist, anhören. Weil, ja, das Publikum da war auch nicht so toll. Es war, ja, also ich mag es, wenn die Leute auf der Bühne was von sich preisgeben und irgendwie ins Reden kommen und man, ja, das Gefühl hat, man lernt jemanden anders nochmal kennen.
Ich habe letztens mit Capella Petra auch über das Wort authentisch gesprochen, weil es ja so ein bisschen inflationär benutzt wird. Was ist das denn für dich? Ist das, geht es noch darüber hinaus, was du jetzt gerade schon gesagt hast, oder ist genau das für dich authentisch?
Ich glaube, es ist authentisch, wenn mir jemand das Gefühl vermitteln kann, dass die Person gerade nicht versucht, anders zu sein, als sie ist, mir was vorzumachen. Manche Leute können vermutlich unfassbar gut authentisch tun. Das ist etwas, was mehr vermutlich ein Gefühl bei der Person ist, die es wahrnimmt, als die Person, die es ausstrahlt. Aber ja, mir sagen Leute öfters, dass ich irgendwie sehr authentisch auf der Bühne wirke. Also vielleicht ist es schon eine Sache, die man irgendwie auch ausstrahlen kann. Ich meine damit einfach, dass jemand keine Angst hat, sich zu zeigen und sich nicht versucht, klein zu machen, zu limitieren. So, ich habe schon echt Quatsch auf der Bühne erzählt. Und ich habe manchmal Tage, an denen bin ich super witzig, super eloquent, super charmant, denke mir so, ey, gib mir meine Talkshow. Und dann habe ich Tage, wo ich halt echt denke, ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. Mein Gehirn ist nicht Gehirning, it's not working. Und halt dem auch nicht vorzubeugen, indem ich mir irgendwie Dinge zurechtlege und Ansagen vorbereite, sondern ich gehe immer auf die Bühne und ich bin in dem Moment, wie ich bin. So, wenn ich einen guten Tag habe, habe ich einen guten Tag. Wenn ich einen schlechten Tag habe, sage ich, ich habe echt einen schlechten Tag, Leute. Wie geht's euch? Kann mir jemand Therapeuten empfehlen? Und ich glaube, das würde ich Authentizität nennen, sich einfach nicht zu verstellen aus Angst, dass das wahre Ich nicht, ja, nicht sicher ist, nicht positiv bewertet wird, sondern einfach machen.
Wir sprechen jetzt über dein Album. Um einen Einstieg zu finden, habe ich mal 3 Zitate rausgesucht. Also dein Album heißt Grown Up und ich habe dir mal 3 Zitate zum Thema Erwachsenwerden rausgesucht und ich würde dich mal bitten, das für dich Passendste rauszusuchen, zu sagen, warum ist das für dich am passendsten. Das erste Zitat ist von Mark Twain und sagt, Erziehung ist organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend. Das zweite heißt, die Maske des Erwachsenen heißt Erfahrung. Walter Benjamin. Und das dritte ist, Kinder müssen die Dummheiten der Erwachsenen ertragen, bis sie groß genug sind, sie selber zu machen.
Das finde ich schön. Ich finde das letzte schön. Ich identifiziere mich zwar nicht damit, aber ich finde es sehr schön. Das erste können wir direkt rausschmeißen. Die Erwachsenwerden im Moment, die Erfahrung ist die Maske des Erwachsenwerdens. War das zweite?
Walter genau, Benjamin? Die Maske des Erwachsenen heißt Erfahrung.
Ja, vielleicht. Vielleicht ist es das.
Warum heißt dein Album Grown Up? Was ist Erwachsenwerden für dich?
Weil ich echt ein bisschen erwachsen geworden bin.
Was heißt denn das für dich?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, Erwachsenwerden ist auf der einen Seite ein ganz schreckliches Wort, mit dem wir Langeweile, Ernsthaftigkeit, Loslassen von Verspieltheit und von Unsinn betiteln, was ich ganz schrecklich finde, weil ich ein Riesenspielkind bin und die Erwachsenen, die ich am tollsten fand als Kind, waren immer die Spielkinder geblieben sind, die noch Flausen im Kopf hatten, die Geschichten erzählt haben, die alles nicht so ernst genommen haben, einem zugezwinkert haben, wenn der eigene Vater was total Ernstes gesagt haben und die so, oh Gott, hier ist deine Schokolade. Für mich bedeutet erwachsen werden, wachsen. Nicht nur physisch, dem kann man ja so ein bisschen, da kann man nichts gegen machen. Das passiert ja einfach, wenn man lang genug wartet und genug isst. ich bin in den letzten zwei Jahren viel gewachsen an Herausforderungen und über mich hinausgewachsen. Ich habe mir sehr viele Dinge eingestehen müssen, die unangenehm waren über mich. Sowas wie, Mann, du bist richtig gut darin, passiv-aggressiv zu kommunizieren. Mann, du fühlst dich richtig schnell angegriffen. Boah, du bist voll unsicher. Boah, wenn du gestresst bist, dann schlägst du verbal um dich, weil du in einer hilflosen Situation bist, anstatt um Hilfe zu fragen, weil das kannst du nicht. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann versuchen, diese Dinge an mir zu verstecken, weiterhin wegzureden, zu rationalisieren, anderen zu erklären, warum sie der Auslöser für mein Verhalten sind. Und kann dann, bis ich halt irgendwann sterbe oder dement werde oder beides, so mein Leben leben und unglücklich sein. Oder ich muss halt mir das eingestehen. Und das ist unbequem, weil man halt ungerne sich eingesteht, dass man Fehler macht, Fehler hat, unschöne Dinge tut, sagt, Verhaltensweisen sich angewohnt hat, die nicht okay sind. Aber es ist der einzige Weg, da irgendwie rauszukommen. Und ich habe mich da auf den Weg gemacht, mit der Hilfe von Menschen, die mir immer wieder Dinge gespiegelt haben und sehr geduldig waren und sehr viel ausgehalten haben, als ich noch am Anfang des Weges war. Und habe viel in meine Kindheit geschaut, wo eigentlich Dinge herkommen. Und ganz oft war es Verletzungen, ganz alte Verletzungen, so ganz alter Schmerz, der sich manchmal immer noch im Alltag manifestiert. So, keine Ahnung, irgendwie mein Papa hat mich, als ich 7 war oder 10, irgendwie mal vergessen, vom Hockey abzuholen. Und immer wenn er vergisst, was ich ihm erzählt habe, werde ich ganz wütend, weil die 10-jährige Mina irgendwie immer noch echt wütend war, dass das passiert ist. Und dieser ganze Prozess hat ganz viel bei mir an die Oberfläche geholt. Ich konnte halt hinschauen und ich konnte Dinge mal verarbeiten und mal Dinge mit Dingen irgendwie friedlich werden. Und dieser ganze Prozess ist während des Albumschreibens so vonstatten gegangen, mal mehr, mal weniger. Und deshalb sind so Songs entstanden wie Referee, weil ich irgendwann gemerkt habe, Mensch, ich habe ja überhaupt keine liebevolle Beziehung erlebt, als ich groß geworden bin. Und deshalb ist es gar nicht so verwunderlich, dass ich wenig Urvertrauen in meinen Partner habe und die ganze Zeit darauf warte, dass er mich irgendwann unschön behandelt. Und ich schweife total, ich werde total ausschweifend und unkonkret. Ich finde, wenn man Erwachsenwerden richtig macht, dann verarbeitet man die Dinge, die Erwachsene einem angetan haben, sodass man hoffentlich, wenn man selber erwachsen ist, jemand ist, der immer noch spielt, der immer noch, die Füße im Sommer in den Fluss hält, egal ob die Hose nass wird, der mehr schwimmen geht, auch wenn man kein Handtuch dabei hat. Prinzipiell nie einen Regenschirm dabei hat. Nein, das sind alles so dämliche Beispiele. Wenn man Erwachsenwerden richtig macht, dann wird man jemand, den man lieber hat als vorher. Und schafft es mit mehr Ruhe und mehr Gelassenheit und mehr liebevollem, liebevollem auf Menschen treffen, durchs Leben zu gehen.
Ja. Aber starke Worte, vor allem sehr am Ende doch sehr konkret und es klingt sehr reif. Was würdest du denn trotzdem sagen, neben diesen ganzen schweren Themen, du hast das jetzt so als Stichworte gesagt, aber ich meine, sich selber lieber zu haben oder Dinge nicht so zu machen, wie man sie erlebt hat, von Erwachsenen sind ja große Aufgaben. Welche Dinge, du hast jetzt mal so Beine in den Fluss halten mit Hose, obwohl es jetzt nicht vielleicht so sinnvoll ist oder man das nicht machen sollte, gesagt, aber welche Sachen sind denn, sollte man sich, als würdest du dir vom Kindsein unbedingt bewahren wollen in deinem Erwachsenensein?
Oh, spielen. Spielen.
Ist da also Musik auch eine große Hilfe oder hast du es in anderen Bereichen auch?
Ja, also Musik ist natürlich auch toll. Ich liebe es ja zu improvisieren. Ich gehe so gerne hier zur Groove Session in Bielefeld und bin so, boah, spielt irgendwas, ich mache irgendwas. Wenn es gut wird, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Egal. Ich meine richtig so Spiele, so Brettspiele.
Ja. Yeah.
Und Computerspiele, so. Also ich bin so ein richtiges so Spielkind, also total. Ich bin auch so Team Escape Room, Team Krimi Dinner, so der ganze Kram. Ne? Ich liebe es zu zocken. Und ich finde es total wichtig, dass man nicht aufhört zu spielen. Und ich finde auch, dass es für alle Leute Spiele gibt, die ihnen Spaß machen. Also ich habe auch so Leute in meiner Band oder so, die sagen, boah, ne, Spiele, well, ne? Und dann stellst du halt Cards Against Humanity auf den Tisch und die haben Spaß. So. Es muss nicht immer Mensch ärgere dich nicht sein oder Uno. Ich finde, das andere, was man sich aus dem Kindlichen bewahren sollte, was ich gar nicht so gut kann, ist ich glaube, keine Vorurteile zu haben. Mhm. Ich glaube, ich kann es vielleicht nicht schlechter als andere, aber ich lebe jetzt schon ziemlich lange in dieser Gesellschaft und wurde so sozialisiert. Und wenn man so 4-, 5-, 6-jährige Kinder trifft, die werden ja nicht geboren, so wie wir dann später sind. Also es kommt ja kein Kind auf die Welt und hat sowas wie Rassismus in sich oder sowas wie Homophobie oder Sexismus oder auch so kleine Sachen wie, ja, der Nachbar, der ist voll doof, der guckt immer so grimmig. So, Kinder gehen ja durch die Welt und erleben die allermeisten Dinge erstmal zum ersten Mal. Oder ja, erleben viele Dinge zum ersten Mal und müssen damit erstmal irgendwie klarkommen. Und manchmal würde ich gerne manche Dinge in der Welt nochmal zum ersten Mal sehen und ohne das, was ich jetzt schon weiß, ohne das, was mir darüber erzählt wurde, einmal nochmal draufschauen und den ersten Blick erhaschen auf etwas. Das ist so, keine Ahnung, das erste Mal Schokopudding essen, so Banalitäten. Und natürlich kann ich mein Gedächtnis nicht löschen und ist auch schön zu wissen, dass ich Schokopudding mag, das war jetzt ein blödes Beispiel. Aber mir ist aufgefallen, also ich bin ja noch recht jung, aber ich bin auch nicht mehr super jung. Also ich bin jetzt 26 so, da sagen alle Leute, die ab 30 sind, oh, du bist noch voll jung. Aber ich habe auch schon so Schüler, die so viel jünger sind als ich und wo ich manchmal so denke, ja, die grauen Haare kommen durch, so. Ich weiß noch, was Facebook ist. Ich hatte damals die Teletubbies noch auf Videokassette, so. Alrighty. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, ich kann immer noch Dinge zum ersten Mal machen. Und ich glaube, an die Welt ranzugehen und niemals zu denken, ich weiß jetzt alles und ich weiß jetzt alles, was mir gefällt und ich habe einfach alles schon ausprobiert, sondern manchmal nochmal irgendwie was Neues zu machen, auch wenn man denkt, das ist totaler Quatsch. Kann man mal zu einem Tanztee gehen oder irgendwie zu einem Strickkurs in einer Volkshochschule, irgendwie so sowas. Und das dürfen wir auch nicht aufhören, Dinge zum ersten Mal machen, Menschen zum ersten Mal begegnen. Auch super, super wichtig.
Jetzt kann Erwachsenensein ja dieser Prozess, was du jetzt beschrieben hast, zum sich selber lieben, zu anderen sein, wie man es selber erfahren hat, an ganz vielen Orten und zu ganz verschiedenen Zeiten passieren. Ich würde gerne mal vielleicht so ein bisschen diese Orte des Erwachsenwerdens bei dir so nachzeichnen und vielleicht können wir immer dann zu den Songs kommen auch. Und vielleicht starten wir mal mit dem Song Referee. Du hast gerade schon gesagt, es geht um Streit deiner Eltern oder du hast in diesem Song oder verarbeitest in diesem Song, dass du die Liebe, die du gebraucht hättest, vielleicht nicht so bekommen hast. Warum ist dieser Song auf dem Album? Worum geht's da? Du kannst nochmal in deinen Worten vielleicht sagen.
Ja, also ich habe ein sehr tolles Verhältnis mit meinen Eltern heute, muss ich sagen. Also ich wurde oft gefragt, oh, was haben denn deine Eltern dazu gesagt? So. Und ich habe meine Mutter dann mal gefragt und sie meinte so, ja, du hast ja leider recht. Also das ist so, meine Eltern haben sich vor ein paar Jahren dann getrennt und sind beide wieder in neuen Partnerschaften und ihnen geht's viel besser damit und mir geht's viel besser damit. Aber es war als Kind oft so, dass ich zwischen meinen Eltern stand. Ich bin halt Einzelkind, keine Cousins, keine Cousinen in Deutschland. eine Tante in Berlin, also so sehr kleine Kernfamilie, auch nicht unbedingt Großeltern. Also meine Oma lebte noch, bis ich Anfang 20 war, aber meine Großmutter väterlicherseits, die ja auch sowieso im Iran lebte, ist gestorben, als ich 12, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht schon ein bisschen älter, 14, das weiß ich gerade nicht mehr. Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Und meinen Großvater väterlicherseits habe ich nie kennengelernt. Der ist sehr, sehr früh gestorben. Da war mein Vater selber noch sehr jung. Und mein Großvater ist gestorben, als ich 6 war. Also sehr, sehr kleine Kernfamilie. Und oft eben war ich so die einzige Person, die noch da war. Und wenn meine Eltern eben, es war nicht so, dass sie sich angebrüllt haben oder so. Es war jetzt nicht so, dass ich mit so schreienden Eltern aufgewachsen bin. Aber es war oft so, dass das eben Kommunikation passiv-aggressiv war, dass das nicht wertschätzend war oder dass ich gesehen habe, die checken gerade gar nicht, dass sie aneinander vorbeireden. Also es gab oft Situationen, wo sie diskutiert haben und nicht gemerkt haben, dass sie nicht über die gleiche Sache reden und ich mich eingeschaltet habe oder eingeschaltet wurde. Und so Sätze fielen wie, Mina, kannst du deiner Mutter mal erklären, was ich meine? Und da war ich aber so 9, 10, 11, 12, also wirklich sehr jung. Oder wo ich eben gemerkt habe, okay, hier ist irgendwie immer recht viel dicke Luft, so deeskalieren. Und ja, wenn man sich mit so jungen Jahren verantwortlich für irgendwie die Stimmung zu Hause fühlt, dann ja, fällt vielleicht die eigene Stimmung und die Begleitung der eigenen Gefühle mal hinten rüber. Ich musste mal viel funktionieren. Also es war nicht so, als wären meine Eltern nicht irgendwie auch da gewesen. Aber ich wusste einfach, ich musste funktionieren. Die haben beide voll gearbeitet. So, meine Großmutter hatte, als ich 11 war, einen Schlaganfall. Da musste sich meine Mutter dann auch noch irgendwie drum kümmern. Und mir war einfach klar, nach der Schule musste ich eigenständig an die Hausaufgaben setzen und machen. So. Na, musst gucken, dass du selber irgendwie mittags was zu essen bekommst. Und ja, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass das echt blöd war und dass ich viel zu früh nicht mehr so wirklich Kind war, sondern so ein bisschen WG-Mitbewohnerin und auch. Schiedsrichter. Ja, voll. Und einfach sehr viel in Streits und auch später in die Scheidung mit reingezogen wurde, wo ich dann endlich alt genug war, um mal zu sagen, Leute, ganz ehrlich, das geht jetzt nicht mehr. Ihr könnt jetzt, ich bin jetzt Anfang 20, bin ausgezogen. Ich habe das jetzt so lange durchgehalten und habe irgendwann wirklich gesagt, es ist eure Scheidung. Ich bin das Kind hier, ich leide darunter, weil für mich auch hier nicht klar ist, wie es weitergeht. Und ich nicht mehr am Wochenende zu meinen Eltern kann, sondern meine Zeit aufteilen muss. Und es kann nicht angehen, dass ich mal wieder als Nachrichtenträgerin, als Gesprächspartnerin, um Frust abzulassen, als irgendwie, ja, Person genutzt werde. Und das war richtig hart. Und mein Vater war auch eine ziemliche Zeit lang, hatte der damit zu kämpfen, dass ich da dann irgendwann endlich mal meine Grenzen so hart gesetzt habe und gesagt habe, dieses Thema werde ich mit dir nicht besprechen. Nicht als Beraterin, nicht als Freundin, nicht als Schiedsrichterin, nicht als Botin. So, ich bin deine Tochter. Wenn du mit mir was damit zu besprechen hast, dann können wir das machen. I can't. Und das hat ihn, glaube ich, sehr verletzt. Und er hat sich sehr alleine gefühlt. Und hat dann aber gelernt, Menschen zu finden, deren Aufgabe es ist, sowas zu besprechen. Wie Freunde und Familie. Viele Freunde, so. Und das war für mich richtig gut. Und in Referee habe ich einfach das nochmal alles so, als das so ein bisschen länger abgeschlossen war, als mein Vater eine neue Freundin hatte und ich nochmal Zeit hatte, zurückzuschauen, weil der Schrecken vorbei war und ich mal durchatmen konnte, habe ich das alles irgendwie nochmal so ein bisschen realisiert, dass meine Eltern, glaube ich, irgendwie für mich zusammengeblieben sind sehr lange und nicht gemerkt haben, dass es vielleicht in vielerlei Hinsicht auch einfach hätte besser sein können, zu sagen, das funktioniert nicht und wir müssen hier mal einen Schlussstrich ziehen und ich meine, ich weiß es am Ende nicht, ob das jetzt besser war oder nicht, aber ich habe halt immer mir überlegt, zu wem würde ich denn jetzt ziehen, wenn jetzt die Info kommt, dass die sich scheiden lassen. Also es war so ein, es war etwas, was ich als jederzeit möglichen, quasi möglich eintreffenden Fall mit mir rumgetragen habe. Und das ist ja irgendwie schon auch krass, wenn man sich so erinnert und denkt, boah, ja, Sicherheitsgefühl, irgendwie nicht so, ne? War nicht da.
Also hast du auf jeden Fall schon in der Kindheit so bestimmte Fähigkeiten entwickelt, die man vielleicht auch später, andere Kinder erst später entwickelt haben. Oder es war, du warst dazu gezwungen. Ein anderes Ereignis, was, glaube ich, eine große Rolle bei dir spielt, inwiefern das mit deiner Musik zu tun hat, kannst du vielleicht gleich auch nochmal einordnen, ist die iranische Revolution. Jetzt hast du gerade gesagt, deine Oma ist aus dem Iran. Du bist jemand, der, es war ja schon vor ein paar Jahren, viel in den Medien ist es jetzt sehr viel veräppt, die Berichte über Situationen der Frauen im Iran. Bist du jemand, der das auf die Bühne bringt, der darüber spricht, der sich offensiv einsetzt für Frauen? Ich glaube, ihr singt auch manchmal, ne? Jinjian Azadi auf Konzerten, mhm. Oder du singst es. Welchen Einfluss hat denn diese iranische Revolution für dich auf dein Erwachsenwerden und auch für deine Musik auf dem neuen Album?
Also, mein Vater kommt aus dem Iran.
Ja.
Ich bin also 50-50 quasi. Der Iran, als ich groß wurde, war für mich immer ein bisschen ein Fragezeichen. Ich bin zwar bikulturell, aber nicht bilingual aufgewachsen. Also ich spreche ein bisschen Farsi, aber nicht wirklich so, dass ich gute Konversationen führen kann. Also ich kann mich rudimentär bedürfnisabdeckend verständigen, sage ich mal. Also ne, warm, kalt, Toilette, Hunger, so. Und guten Morgen, gute Nacht. Also ganz so wenig ist es nicht, aber so in dem Bereich. Und deshalb war der Iran lange Zeit für mich ein Urlaubsort, ein Ort, wo Familie war, aber auch ein Ort, wo ich auf Übersetzung angewiesen war, wo ich mich auch irgendwie ausgeschlossen gefühlt habe, dadurch, dass ich eben die Sprache nicht gut beherrschte. Also ein Ort, der total interessant war und besonders war und gleichzeitig ja, etwas, wozu ich gar nicht so einen einfachen Zugang finden konnte durch die Sprachbarriere. Und als dann die Revolution 2022 begann, ist bei mir vieles nochmal ins Arbeiten gekommen, was meine Herkunft, meine Wurzeln, meine Kultur betrifft. Weil Iran vorher für mich halt so ein Land war, wo ich, ja, ich wusste irgendwie, das ist ganz schlimm und Todesstrafe für Homosexualität und Unterdrückung und so weiter. Also ich wusste das. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie dachte, der Iran wäre irgendwie eine friedliche Demokratie oder so ein Krams. Gleichzeitig meine Erfahrungen mit dem Iran waren halt von Urlaub geprägt, von Sommer, von netten, gutem Essen bei Familie und netten Leuten und keinem Alltag. Und insofern habe ich diese Unterdrückung, diese Einschränkung natürlich gesehen, aber nicht erlebt. Und da ich sehr jung war und umso jünger man ist, umso eingeschränkter ist das eigene Leben ja eh. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass irgendwie als Teenager in Deutschland aufwachsen in irgendeiner Weise vergleichbar ist, aber so Freiheiten wie hingehen, wohin man möchte, anziehen, was man möchte, sind ja Freiheiten, die man zunehmend mit höherem, also mit ansteigendem Alter selbst erstmalig erlebt und umsetzt. Also wenn du das erste Mal mit dem eigenen Auto irgendwo hinfährst, das erste Mal vielleicht deine eigenen Klamotten kaufst mit deinem Taschengeld, da merkst du, welche Freiheiten du zunehmend bekommst. Umso älter du wirst, umso mehr du dich von deinen Eltern emanzipierst. Insofern habe ich gesehen, dass die Frauen alle Kopftücher tragen mussten. Als ich ganz klein war, dachte ich, das macht man hier halt so. Also dachte, das wäre halt, ne, so wie man irgendwie, keine Ahnung, Bayer Lederhosen trägt, weiß ich nicht. Und später habe ich natürlich verstanden, dass das alles irgendwie zusammenhängt, aber so richtig begriffen habe ich das nicht. Ich habe mich nicht damit richtig auseinandergesetzt. Also ich fand es schlimm, aber es war auch weit weg von mir irgendwie und gemischt mit der rosaroten Kindheitsbrille und dem Alltag. Und als diese Revolution losging und ich begriffen habe, was passiert, hat es mich wirklich wachgerüttelt. Und ich habe gemerkt, das ist ein Teil meiner Kultur, das ist ein Teil meiner Geschichte, meiner Herkunft, meiner Identität. Tragisch, dass ich so nah dran sein muss, um plötzlich zu verstehen, was da los ist. Aber ich habe mir halt viele Fragen gestellt und hatte plötzlich so ein Gefühl von Solidarität und habe gedacht, ihr dort kämpft auch für ein Land, was Teil von mir ist. Also Freiheit für Frauen, die ich sein könnte. Freiheit für Frauen, mit denen ich verwandt bin. Menschen, die dort leben, die ich liebe, die mich lieben. Und das hat in mir so viele Gefühle ausgelöst. Ich konnte die gar nicht alle verarbeiten. Also da hat sich so ein Gefühlsstau entwickelt. Und dann ist der Song entstanden und er ist wirklich einfach entstanden. Er kam aus mir raus, ich erinnere mich nicht mehr an viel.
Babassett,
genau. Mhm. Und ich habe ihn ein paar Tage später aufgenommen und einfach geteilt und gedacht, hier, ich unterstütze euch, ich finde das gut. Und vor allem wollte ich sagen, dass ich glaube, dass sogar meine Tante, die super religiös war und immer Kopftuch getragen hat, das gut fände, die leider nicht mehr lebt. Und der Song ist ja ziemlich viral gegangen auf Instagram. Und hat auf jeden Fall meinen Erwachsenwerdprozess sehr angekurbelt, weil ich mich sehr sortieren musste und überlegen musste, wer bist du eigentlich? Wo kommst du eigentlich her? Was hat dieses ganze Ding, was spielt das für eine Rolle? Und habe plötzlich Dinge, die ich lange von mir weggeschoben habe, weil Migrationshintergrund ein Wort war, was in der Grundschule immer ganz negativ behaftet war und immer bedeutete, Kinder mit Problemen, Kinder, die kein Deutsch sprachen, habe ich mal mich sehr liebevoll meiner Kultur oder der iranischen Kultur, die Teil von mir ist, zugewandt und habe sehr, sehr viel Kraft und Liebe im Kontakt zu anderen Deutsch-Iranerinnen, Iranerinnen gefunden und habe gemerkt, wie ich ein größeres Bedürfnis verspürt habe, mich der Sprache mächtiger zu machen, wie ich Dinge in mir immer wieder entdeckt habe, die ich mit dem Iran verbunden habe, mit meinem Vater letztendlich natürlich, die er mit dem Iran verbindet, die Teil seiner Kindheit, seiner Jugend, seiner Historie, der seiner Mutter, der Mutter seiner Mutter ist. Sei das, wie ich eine Orange esse, sei das, wie ich einen Granatapfel genießen kann oder mir auf alles anessen, irgendwie Limettensaft draufkippe. Ja, sei das die Sprache, sei das die Musik. Und die Musik an sich, also die traditionelle iranische Musik, hat klanglich keinen Einfluss auf mich. Aber ich bin sehr mit ihr, ich habe sie immer im Hintergrund gehört. Mein Vater hat sehr, sehr viel persische Musik auch laufen lassen. Und ich glaube, dadurch, dass ich mit so verschiedenartiger Musik aufgewachsen bin, habe ich gemerkt, dass Musik keine Grenzen hat. Also ich habe als Kind alles gehört, von Udo Jürgens bis traditioneller persischer Musik aus dem Norden gespielt von Nomaden. Und habe einfach gelernt, dass Musik irgendwie alles kann und alles sein kann.
Jetzt sind wir an zwei Orte gereist, in deine Kindheit und in den Iran. Jetzt kann, find, Erwachsenen werden ja auch in einem selber statt und kann in einem Zimmer stattfinden, über 10 Jahre lang. Und man muss den Ort gar nicht wechseln. Was sind denn Themen, vielleicht kannst du auch mal ein, zwei Songs vom neuen Album auswählen, die vielleicht diesen Prozess ein bisschen beschreiben, dieses sich Gedanken machen an einem Ort oder auch in Gedanken über ein Thema, mit dem man sich beschäftigt, auch reifer werden oder was sind Songs, die dein so ein inneres Erwachsenwerden auch nochmal zeigen, was sind das für Themen, die dich da beschäftigt haben?
Mhm. Ich könnte jetzt jeden Song auswählen. Ein Song, der die Brücke zwischen Iran und die eigenen 4 Wände quasi spannt, ist Grow Up. Mit eigenen 4 Wänden meine ich hier den eigenen Körper, also die eigenen 4 Extremitäten eher. Ich singe in dem Song von Heimweh, zum einen Heimweh nach Iran, aber auch Heimweh nach einem Gefühl von Heimat im eigenen Körper. Also als Kind hat man ja erstmal den eigenen Körper. Der ist vielleicht erstmal spannend, man muss den erstmal navigieren können. Also als Baby, man lernt irgendwie erstmal den Kopf hochzuhalten, immer mehr Kontrolle über den Körper zu haben, immer mehr Kraft zu entwickeln, Feinmotorik. Also man lernt ja erstmal, was man alles so mit dem Körper machen kann. Und dann kommen irgendwann die Teenagerjahre und man lernt, wie ein Körper eigentlich aussehen kann. Und nicht nur irgendwie, man bekommt irgendwie, man entwickelt sich und man wird irgendwie erwachsen, haha. Erlebt halt plötzlich neue oder andersartig dann geformte Körperteile, sondern man wird auch mit Schönheitsidealen konfrontiert. Und das natürlich nicht zu knapp. Das ist vermutlich schon immer so. Ich glaube, jede Gesellschaft hatte Schönheitsideale, die frühen Hochkulturen hatten dann Wandbilder und, also ich meine, die Minoen hatten ja schon Schönheitsideale und auch Mode. Aber wir leben in einem Zeitalter, in dem uns Schönheitsideale nicht nur vorgelebt werden und sie existieren, sondern in dem Schönheitsideale auch vorgelogen werden. Und wenn man mit Social Media aufwächst, mit Magazincovern, mit einem Bravo-Cover, was halt gefotoshoppt ist ohne Ende, dann fängt man irgendwann an dem eigenen Körper Fehler zu suchen, die dort nicht sind. Und ich glaube, Frauen sind davon sehr stark betroffen, Männer auch, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Und ich musste ganz stark lernen von diesem, wie sieht mein Körper aus, was esse ich, wie kann ich den noch anders irgendwie und schöner und besser und machen, wegzukommen und wieder dahin zu kommen mit, was kann mein Körper, was kann ich mit meinem Körper machen. Da sind wir auch wieder beim Spielerischen. So, ich habe irgendwann mit Pole Dance angefangen und habe gemerkt, wie krass mein Körper sein kann. Und ich habe mich immer ganz schwach gefühlt und habe gemerkt, wie stark ich auch sein konnte, wenn ich nur probiert habe. Und Grow Up ist ein Song, in dem ich sehr viel ausprobiere, in dem wir so ein bisschen Rap haben und Hip-Hop, was sehr ungewöhnlich eigentlich ist. Aber auch ein Santur, also die Genre gehen stark auseinander. Santur ist so ein klassisches Seitenschlaginstrument. Das ist so ein bisschen wie so ein Hackbrett oder so. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt. Ja, erwachsen werden war für mich eben auch einfach aufzuhören, meinen Körper als Objekt zu betrachten und irgendwann einfach wieder meinen Körper zu spüren und in meinem Körper zu sein. Und selbst wenn ich sehr verkopft bin und nicht oft es gut hinbekomme, zumindest nicht Gedanken daran zu verschwenden, wie mein Körper aussehen sollte, sondern einfach meinen Körper als meinen Körper zu sehen und dem diese Macht zu nehmen und meinen Körper wieder als mein Zuhause wahrzunehmen und nicht nur als irgendwie Hülle, die ich formen musste, um zu gefallen und anzupassen. Und ein anderer Song, der auch so einen ich versuche mich gerade zu entscheiden, ein weiterer Song, der einen Prozess von Erwachsenwerden hatte, ist Take Me. Ist ein Song, in dem es letztendlich um Ernsthaftigkeit in Beziehungen geht, wo ich irgendwann halt auch gedacht habe, boah, ich habe gar keine Lust, meine Zeit zu verschwenden mit irgendwie, also ich habe es vor allem bei vielen anderen Menschen gesehen, mit Unverbindlichkeit, mit irgendwie Situationships, was für ein blödes Wort, mit irgendwie, ja, wir reden, wir schreiben, wir sehen uns. Das ist nie so, wir sind jetzt fest zusammen. Immer so, man trifft sich. Ja, wir sind irgendwie a thing. War auch eine Phase, in der ich irgendwie selber in so offene Beziehungen, Polyamore-Sphären mal rein probiert habe und dann gemerkt habe, na, ich war einfach nicht glücklich in meiner Beziehung und es lag nicht daran, dass ich nicht mit anderen Leuten zusammen war, sondern es lag daran, dass ich nicht mehr mit meinem ehemaligen Partner zusammen sein konnte, wollte, sollte. Ihm ging es auch so, so, we were dragging a dead horse und Take Me ist entstanden, als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe und einfach so einen Gefühl hatte von, boah, ich habe echt keinen Bock zu spielen. Ich hab keinen Bock auf dieses Rumgetanze und sich rar machen und so zu tun, als wäre man nicht interessiert, um nicht zu interessiert zu wirken, weil bloß cool bleiben, bloß nicht zu ernst sein, bloß nicht zu vulnerabel machen. Und war einfach so, ich habe da keinen Bock drauf, so. Ich will nicht solche Beziehungen führen, wo ich erstmal ein Jahr lang so tun muss, als würde ich die Person nicht toll finden, um bloß nicht desperate zu wirken. So, I'm desperate. So. Und es ist okay, desperate zu sein. So, I'm desperate for love. So, war ich wirklich. Und habe halt irgendwann meinem Partner gesagt, okay, ich trenne mich jetzt von meinem Ex-Freund. So, ich will nichts anderes und ich habe keinen Bock so zu tun, als wäre das nicht ernst, so, ich meine es voll ernst und ich will, dass es jemand mit mir ernst meint, so, und das ist halt dieses, ne, take me, hold me down, so, don't look around, it's just you and me now, um mal meinen eigenen Text zu zitieren, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, viele sind daran gescheitert, nicht einfach zu sagen, ich will dich. So, ich mag dich, ich liebe dich, wie auch immer. Ich will ernst sein, ich will mich zeigen, ich will mich öffnen. Ich konnte dieses ganze casual mal schauen Ding, ich konnte es nicht mehr ertragen. Und ich habe um mich herum gesehen, wie Leute daran immer wieder irgendwie gescheitert sind und immer wieder ein gebrochenes Herz hatten, obwohl es nicht mehr wirklich ernst war. Weil natürlich dann Gefühle dabei sind und man spricht sie nicht aus und dann scheitert man und ja, dann habe ich diesen Song geschrieben und mir gedacht, ich, Leute, wir fahren das hier echt von der Wand, wir müssen einfach mal sagen, was wir wollen, es funktioniert sonst nicht.
Viele andere Songs zu Themen, mit denen du dich beschäftigst, sind auf dem Album und ich glaube, man kann sehr viel entdecken auf diesem Album. Ich würde dich gerne zum Schluss mal nochmal zu der Musik fragen, also ich finde, ich komme in so ein Vibe, wenn ich die Musik höre. Also es ist so eine Art von guter Musik und gleichzeitig, was es dann noch irgendwie für mich besser macht, ist, es bewegt mich, allein der Beat und die Melodien und es reißt mich mit. Und ich weiß aber, es werden jetzt ernsthafte Themen verhandelt eigentlich in so einem, in so einem guten Vibe. So. Und deswegen mal die Frage, wie entsteht denn Musik bei euch? Wie ist Musik auf dem Album entstanden? Also wie war so ein bisschen der musikalische Prozess drumherum?
Allergrößtenteils gemeinsam im Proberaum zusammen.
Jammen.
Also ja, einfach jammen. Also wie gesagt, ich bin eine Improvisationsperson und eine jam-liebende Person. Ich schreibe keine Texte vor. Das kommt fast nie vor. Bei Grow Up war es tatsächlich so, dass es ein Gedicht war, was ich dann sehr abgewandelt habe. Da gab es einfach einen Text. Ich dachte auch, es würde ein Gedicht werden. Ich dachte, es wird eine Interlude, wo ich ein Gedicht vorlese, so mit ein bisschen Geplänkel. Und dann habe ich gemerkt, ich muss das rappen, da war zu viel Groove dabei. Und bis auf Babasette, der klar alleine entstanden ist, und Song of Consent, der schon viel älter ist und der, den ich mal selber geschrieben habe und wo wir dann noch halt Dinge dran gemacht haben.
Eigentlich ein Song mit viralem Potenzial, oder?
Ja, Ist er aber noch nicht. Aber ist auch okay. Muss er auch nicht. Muss auch nicht. Ist fein. Voll.
Aber schön, wenn es also passiert und wenn es nicht passiert. Genau. Hast du ihn für dich geschrieben. Ja.
Ja, damals ist er halt, also ich habe mal einen ganz kleinen Ausschnitt davon vor irgendwie 2 Jahren aus meiner damaligen Küche hochgeladen und da hat er ganz schön gute Views bekommen und diesmal halt jetzt in der Version neu hochgeladen, bisher nicht. Und das Gute ist ja, dass die Songs dann draußen sind und ich auch in einem halben Jahr immer noch mal ein Video zu Song of Consent machen kann oder zum nächsten Jahr zum Weltfrauentag. Also das ist ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen was ich manchmal... was ein bisschen der Denkfehler manchmal ist. Man haut den Song raus und denkt sich so, jetzt. Und Moment vorbei. Aber die Songs sind ja draußen. Man kann auch ein Jahr später nochmal ein Video machen, wo man einen Song vorstellt, den man vor einem Jahr rausgehauen hat. So. Das darf man, glaube ich, gar nicht vergessen und vernachlässigen. Aber alle anderen Songs, außer Babasette und Song of Consent und Teile des Textes von Grow Up, aber wirklich nur Teile, hauptsächlich die zweite Strophe, alles andere ist im Jam entstanden. Ich habe großartige Musiker an meiner Seite, Leon Brahms an den Drums, Friedrich Schnör von Karolsfeld an der E-Gitarre, was für ein junger Gott, Alexander Mau am Bass, der eigentlich aus der Gitarre kommt und dann in den Bass bei uns reingefuchst hat und diese super geile, sehr melodische, groovige Art und Weise Bass zu spielen, weil man kann den Gitarristen nicht immer aus dem Bassisten ganz rauskriegen und das soll man auch nicht. Und die haben meistens einfach irgendwas improvisiert und manchmal fand ich es halt super toll und meinte, okay, ihr müsst das jetzt leider gefühlt eine halbe Stunde im Loop spielen, bis ich den Songtext fertig habe. So ist Nearly to the End entstanden, so ist Never Dare to Dream entstanden, so ist Take Me entstanden. Freddy hat dieses Gitarrending, das gerade super schlecht für mir gesungen. Also das Gitarre, was in der Gitarre zu Beginn des Chorus passiert, wo ich Take Me singe, er hat es gemacht. Ich war so, alrighty, das klingt ja nach purem Sex, ich muss da jetzt mal irgendwas zuschreiben. Referee waren Freddy und ich noch alleine und warteten auf die anderen und er hat es rumgeklimpert und es war da. Was haben wir noch? Something to Rely On hat Alex auf meiner Ukulele ein bisschen improvisiert. Wir waren eigentlich schon fertig mit der Probe und waren so, okay, machen wir nächstes Mal weiter. Too Young auch voll, haben wir komplett, obwohl, Too Young, total witzig, auch ein sehr, sehr alter Song, den wir sehr stark weiterentwickelt haben und komplett verändert haben, aber die erste Idee von Too Young habe ich tatsächlich selber geschrieben und dann hat Alex sehr schnell übernommen, weil mein Gitarrenspiel ist rudimentär at best, so, aber die allermeisten Songs sind entstanden, weil wir zusammen im Proberaum waren oder sind dort geworden, was sie sind, weil wir zusammen im Proberaum waren und jeder sich eingebracht hat und Ideen eingebracht hat. Und deshalb ist es auch so ein vielseitiges Album, weil wir nie gesagt haben, wir schreiben jetzt nur hittigen Indie-Pop, sondern wir einfach gejammt haben und manchmal war es mehr Blues, manchmal war es Soul, manchmal war es Folk, manchmal war es fast schon irgendwie Indie-Rock und manchmal war es Hip-Hop. Und keiner hat je gesagt, das geht nicht, das machen wir ja gar nicht, das ist ein verbotenes Genre, sondern ich war immer so, ich find's geil, wenn wir es fühlen, fühlen wir es und das wird schon im Studio, wird der Produzent schon dafür sorgen, dass das irgendwie zusammengehörig klingt und er hat's geschafft.
Jetzt kommen wir endlich wieder, finde ich, zum Anfang ein bisschen zurück, als du gesagt hast, was sollte man sich denn bewahren von dem Kindsein als Erwachsener, hast du auch gesagt, dieses Spielen. Und eigentlich kommt er durch dieses Jam auch wieder, es ist ja nichts anderes als Spielen eigentlich auch.
Das ist Spielen.
Total schön, finde ich. Eine große Empfehlung, dieses Album zu kaufen, ist am 15.03. erschienen, heißt Grown Up, ist überall erhältlich, ne? Du schmeißt, wenn man in der Nähe von Mina ist, die schmeißt Platten um sich, muss man nur.
Ja, ich meine, es ist ein Podcast, aber du siehst mich gerade auf Video.
Das stimmt, ja.
Und ich habe hier zum Beispiel so eine Vinyl. Ich kann da so ein bisschen rüberstreichen und hören, wie sich das anfühlt.
Sollen wir noch eine verlosen? Wir können da noch eine verlosen, wenn du das möchtest, aber das können wir gleich nochmal besprechen in Ruhe. Genau. Zum Schluss darfst du, wenn du möchtest, dem Milch- und Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Gibt es da was, was du entdeckt hast in letzter Zeit oder was dich geprägt hat, was man mal hören sollte und lesen sollte? Gerne auch einen Song, wenn du möchtest.
Ja, musikalisch kann ich empfehlen. Ich liebe sie so. Stina Holmquist ist Duisburgerin. Wir spielen auch ein Konzert zusammen in Essen im April. Und die hat auch gerade ihre erste EP rausgebracht. Und so ein, ich liebe sie. Ich finde, An Address ist so ein großartiger Song. Den muss man mal gehört haben. Tolle, tolle Person, auch super lieb. Also auch wirklich so Herz am rechten Fleck. Maximal sympathisch, super talentiert. Und hat auch schon einiges gerissen. Also die hat schon krasse Support-Slots gespielt. Wurde auch für den Pop-NRW-Preis als Newcomerin nominiert. Also mega toll. Und ich bin einfach Fan. Bücher, ich muss zugeben, ich bin eine sehr schlechte Leserin. Mein ADHS gibt mir nicht die Aufmerksamkeitsspanne, die es bräuchte, um ernsthaft Bücher zu lesen. Aber es gibt eine sehr, sehr großartige Geschichtensammlung, die Düsen Tekkal und Nathalie Amiri rausgebracht haben. Wir haben keine Angst, die mutigen Frauen Irans. Ist was für ADHS-Köpfe wie ich, weil eben nicht 300 Seiten zusammengehängende Geschichte und ich muss mich an Namen erinnern, die auf den ersten zwei Seiten vorkamen. Ich bin nicht dafür geeignet, Game of Thrones zu lesen. Schauen war schon kritisch. Und in diesem Buch haben sehr viele großartige, beeindruckende Menschen Texte geschrieben, wie Yasmin Shaqiri. Und es wurden Texte aus dem Erwin-Gefängnis im Iran rausgeschmuggelt, um in diesem Buch abgedruckt zu werden. Und ich durfte bei zwei Lesungen musikalisch dabei sein letztes Jahr, als es veröffentlicht wurde. Und es hat mich sehr, sehr berührt. Und ich kann es allen Menschen empfehlen.
Vielleicht zu einer, Nathalie Amiri ist iranische Journalistin. Ist sie iranische Journalistin?
Ja, ne? Sie war ganz lange die Korrespondentin, genau, in Teheran. Für, ich glaube, den ARD. Sie ist Aktivistin, sie ist eine großartige Person, viel auch als Journalistin, als politische Journalistin nach wie vor aktiv in verschiedensten Fernseh- und darüber hinaus Formaten, immer wieder auch als Iran-Expertin und sehr, sehr beeindruckende Person, die ein so großes Herz hat. Also auch Düsen Tekkal und auch Yasmin Shaqiri und die ganze iranische Diaspora, die ich kennenlernen durfte. Yasmin Tabatabai, Nina Moradam, Melissa Kalay. Also die ganzen iranischen Frauen, die in der Medienbranche irgendwie auch einen Platz haben und wahrgenommen werden, durfte ich, nicht alle natürlich, aber ich durfte viele kennenlernen durch diese Lesung und durch diese gemeinsame Trauer, Wut mit der Iran-Revolution und habe so viel Liebe erfahren und verstanden, was kulturelle Community bedeutet. Und ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu kaufen, weil das von Menschen herausgegeben wurde, die wirklich ein Herz aus Gold haben und ist absolut am rechten Fleck. Und Menschen sind, die diese Welt einfach besser machen.
Ganz herzlichen Dank, Mina, dass du uns Mädchen und Kultur mitgenommen hast auf die Reise zum Erwachsenwerden bei dir. Und von Herzen eine große Empfehlung, dieses Album zu kaufen, zu hören, zu streamen. Danke, dass du da warst, Mina Richman, heute bei Mädchen und Kultur.
Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.